Moin Moin zum Notfallpflege-Podcast. Heute hier aus Düsseldorf bei relativ schlechtem Wetter. Freue ich mich aber, den Lutz Eichholz begrüßen zu können. Hallo Lutz.
Hallo Margot.
Der Lutz ist ein ganz besonderer. Der arbeitet nämlich als Notfallsanitäter in der Zentralnotaufnahme bzw. Notfallambulanz in Solingen. Hat einen rettungsdienstlichen Weg über Rettungshelfer bis Notfallsanitäter gemacht. Außerdem auch noch einen Bachelor of Arts in Social Management mit dem Schwerpunkt Notfall- und Krisenmanagement. Ist in der Klinik, in der Alarmplankommission, macht Reha-Schulungen. Also da kann man die Liste gerade weitermachen. Aber was ihn natürlich für das heutige Thema absolut auszeichnet, das Thema Alarmplan in der Notaufnahme, ist sein Bachelorstudiengang und seine Erfahrung in der Präklinik natürlich. Der Lutz hat uns, glaube ich, auch einen interessanten Fall mitgebracht. Der war nämlich beteiligt in diesem Fall der Love Parade. Lutz, magst du mal vielleicht ein bisschen was dazu erzählen? Du hast vorhin schon mal in unserem Vorgespräch so ein bisschen was anklingen lassen. Erzähl mal, ich bin ganz gespannt, was war da?
Genau, also ursprünglich war ich mit so einem Patiententransportzug, heißt so eine Komponente, auf einem Rettungswagen, wir hatten auch eine Notärztin dabei. Waren wir in der Love Parade in Duisburg im Einsatz, waren da auch schon im Bereitstellungsraum, das heißt, wir waren schon vor Ort, als es dann aus dem Zwischenfall zu der Großschadenslage kam. Sind dann auch dahin alarmiert worden und haben dann da akut mit in der Patientenablage gearbeitet. Es ging hoch her, die Notärztin haben wir dann auch darüber verloren, die dann einen Patienten transportiert hat, ohne uns, mit einem anderen RTW. Das heißt, wir waren dann allein in der Patientenablage.
Magst du vielleicht noch ganz kurz sagen, was muss ich mir unter einer Patientenablage vorstellen?
Genau, im Grunde eine Ansammlung von Patienten. Meistens bildet die sich selbst, einfach am Ort des Geschehens oder kurz daneben. Der eine schwer Verletzte nimmt noch den schwerer Verletzten mit um die Ecke und dann setzen sich beide hin und so bildet sich dann mehr oder weniger eine Ablage, die dann strukturiert werden muss. In Duisburg war das halt eine Patientenablage mit mehreren hundert Verletzten und Betroffenen. Und ganz spannend war das dann, um das so auf die Klinik zu bringen, dass man da auch gesehen hat, wie, ja, wir nennen das bei uns so Selbsteinweiser, wie sich einfach viele Patienten selbst auf den Weg machen in die nächstgelegene Klinik und damit auch einfach, ja, Absprachen, die man vorher mit der Feuerwehr getroffen hat als Klinikleiter, wo man sagt, ja, wir sind ein mittelgroßes Haus, wir nehmen 3 Schwerstverletzte, 2 Leichtverletzte und dann muss Schluss sein, das nehmen wir so auf. Ja, das wissen halt die Leute, die zu Fuß oder mit dem Privatauto kommen, nicht?
Ja.
Das heißt, das sind die Patienten, die man noch später on top durch den Rettungsdienst bekommt. Aber erstmal kann es einfach sein, dass 200 Patienten einfach so vor der Kliniktür stehen.
Das stelle ich mir ziemlich schwierig vor, weil wenn man jetzt überlegt, mal so ein Alarm- und Einsatzplan in der Klinik ist ja so ausgerichtet, dass man ungefähr, man sagt ja so 10%, glaube ich, der Bettenzahl, also wenn man 500 Bettenhaus ist, dann kann man maximal seine 50 Patienten, die natürlich unterschiedliche Schweregrade haben, kriegen. Und wenn dann da jetzt noch welche on top kommen, da muss man schon auch einen ganz guten Plan haben. Und das ist eine gute Überleitung zu unserem Thema heute. Da kannst du vielleicht noch mal so 2, 3 Worte dazu sagen. Warum glaubst du, ist es wichtig oder was sind eigentlich, ja, was ist die Voraussetzung für eine Notaufnahme? Warum braucht eine Notaufnahme eigentlich einen Plan?
Ja, eine Notaufnahme braucht, also erstmal braucht die ganze Klinik einen Plan, aber die Notaufnahme braucht einfach einen Plan, weil sie der erste Wall sind. Also wenn man sein Krankenhaus nicht abschließt und wegläuft, dann wird man halt die Patienten nehmen müssen, die vor der Tür stehen. Und da ist es halt egal, welche Kapazitäten hinter der Notaufnahme stehen, weil vorne in der Notaufnahme werden diese Patienten abgefangen und gepuffert. Und da muss schon ein vernünftiges Konzept stehen.
Sonst gibt es ein Chaos wahrscheinlich.
Sonst gibt es halt Chaos schon an der Schiebetür.
Ja, ja,
da hat man noch nicht über eine OP nachgedacht oder um irgendeine intensivmedizinische Versorgung. Wenn es vorne nicht läuft, kann man es hinten nicht mehr retten.
Ich erinnere noch, als ich bei uns in der Notaufnahme angefangen habe, habe ich mir auch mal den Alarmplan genommen und habe festgestellt, dass da zwar viel geregelt ist, aber für die Notaufnahme gar nichts geregelt war. Also der endete eigentlich an der Tür der Notaufnahme. Was ist denn jetzt explizit für die Notaufnahme wichtig? Was muss in der Notaufnahme geregelt werden in so einem Plan?
Ja, in der Notfallambulanz oder in der Notaufnahme muss einfach, der Plan muss schnell sein. Also es muss, die Alarmierung muss schnell laufen. Es muss einfach gestaltet sein, Und es muss einfach praktikabel sein.
Und welche Punkte so, wenn ich mir überlege, gibt es so Knackpunkte, wo ich bestimmte Dinge regeln muss?
Ja, fängt man ganz vorne an bei der Alarmierung. Wenn die Alarmierung nicht funktioniert, dann war es das.
Ja, dann hat man keine Leute, klar.
Hat man verloren, bevor es losgegangen ist. Ja. Gibt es eine Untersuchung zu neuen Mitarbeiter zu alarmieren, braucht man telefonisch 20 Minuten.
Aha, okay.
Das funktioniert so nicht. Mhm. Also gerade wenn man mehr als 9 haben möchte.
Also sprich, das muss automatisiert laufen.
Ja, genau. Also da gibt es so viele Apps und so viele Fremdanbieter, da muss man sich einfach mal Gedanken zu machen. Und man hat auch kein Personal, um das zu tun.
Ja.
Also Alarmierung ist ein Punkt. Der nächste Punkt ist, wie kommen die Leute zur Klinik?
Mhm.
Weil wenn alles voller Patienten ist, Rettungsdienstfahrzeuge und so weiter, dann habe ich keinen Parkplatz mehr für meinen privaten PKW oder ich komme vielleicht gar nicht hin, weil die Polizei alles abgesperrt hat.
Na und es fängt ja dann auch an, das ist mir bei uns auch aufgefallen in der Übung mal, mit der Aktualität der Telefonnummern. Da fängt es ja auch schon an. Ne? Also das muss also immer wieder auch letztendlich überprüft werden, stimmen die Nummern noch? Und am besten tut man das, glaube ich, alle Vierteljahr, damit man genau weiß, okay, die werden dann auch wirklich angerufen. Ne?
Genau, das ist eine immense Arbeit. Also man muss halt dranbleiben. Neben der Alarmierung, die Triagierung, die Sichtung ist elementar.
Wie macht ihr das bei euch im Haus mit der Sichtung? Also der Rettungsdienst hat ja andere Sichtungsverfahren als wir in der Klinik. Also die Sichtung draußen, Triage vielleicht, würde man es da eher nennen. Bei uns Ersteinschätzung. Bleibt das Ersteinschätzungssystem in der Klinik oder stellt man in so eine Alarmlage dann um?
Ja, es ist schwierig. Wir haben da noch keinen Goldstandard gefunden. Wir triagieren standardmäßig bei uns mit der Manchester Triage. Der Rettungsdienst in Solingen ist da, glaube ich, auch nicht so richtig festgelegt, wie sie triagieren. Also sie nehmen die Patientenanhängekarten, die es landesweit in NRW halt gibt. Aber wie sie auf die Farben kommen, ist jedenfalls in der Klinik nicht so richtig transparent. Und man muss natürlich auch aufpassen, die Farben sind natürlich unterschiedlich. Also das etablierte Triage-System bei uns, da würde halt ist die Farbe blau eine ganz andere Farbe als die der Rettungsdienst mitbringt, beziehungsweise die blauen Patienten vom Rettungsdienst nicht bei uns landen sollten. Ja, wie gesagt, den Goldweg, den Goldstandard haben wir da noch nicht gefunden.
Ah, dann geht ja quasi davon aus, dass man in der Klinik vielleicht nicht in so einer Lage, wo es eh stressig ist, umstellt auf ein System, was man nicht kennt, sondern bleibt bei dem System, welches man kennt, bei euch Manchester Triage oder vielleicht auch das den Emergency Severity Index, wenn man in einem Haus den Emergency Severity Index anwendet.
Genau, das Standard Manchester Triage System ist, glaube ich, nicht geeignet, um es beizubehalten, weil es zu lange dauert. Da ist jetzt gerade ein neues Modul auf dem Weg, was diese Massenanfälle abarbeiten soll. Das müsste man mal testen, das muss man ausprobieren. Ob das
und sonst gibt es ja auch noch, das habe ich in Berlin mal gesehen, den Berliner Sichtungsalgorithmus. Der schien mir jetzt auch relativ einfach zu lernen, aber das ist natürlich was anders ist, als man im normalen Alltag macht. Ne?
Genau, und anders ist halt immer eine Fehlerquelle. Man muss halt gucken, ja, wenn mein Triage-Tool einfach nicht passt, dann muss ich ein anderes nehmen. Dann ist aber das ist eine Grundsatzerwägung, welche Triage-Sache man nimmt. Den Berliner Sichtungsalgorithmus, der ist logisch aufgebaut. Das denke ich, funktioniert. Ist ja auch in Berlin gut erprobt.
Ja.
Aber er ist auch jetzt nicht gerade zügig gemacht.
Ja.
Also es ist halt nichts, was man vorne an einer RTW-Schiebetür eben durchzieht. Sondern man muss halt schon ein bisschen näher hinschauen.
Da ist halt, ja, und dann wahrscheinlich auch ein bisschen die Erfahrung in der Anwendung haben, damit es schneller flutscht. Ne?
Genau.
Ja, klar. Ja. Okay, jetzt haben wir so kurz über das Ersteinschätzungssystem oder Triage-System gesprochen. Was würdest du sagen, aus wie vielen Leuten und vor allen Dingen auch welchen Berufsgruppen sollte so ein Triage-Team, Ersteinschätzungsteam in der Klinik bestehen?
Ja, kommt einfach, das ist schwierig, also sehr individuell. Also ich denke, es sollte eine Art Vorsichtung geben noch. Das kann durchaus die Sichtungspflegekraft machen, die das auch vielleicht ansonsten in der Klinik tut, die einfach vorsortiert. Da geht es gar nicht darum, Treffer zu landen, da geht es einfach nur darum, wer ist jetzt akut vital gefährdet, wer ist wirklich schlecht dran und wer hat jetzt so auf den ersten Blick noch einen Augenblick Zeit, also wer geht zu Fuß, wer ist orientiert und kann mit mir sprechen und wer sagt nichts mehr oder wer hat ein akutes Kreislaufproblem. Wenn man diese zwei Gruppen vorher geteilt bekommt, dann müssen die beide zwar noch eine vernünftige Sichtung und eine vernünftige Triage durchlaufen, wo ich denke, das sollten Triage-Teams machen, wo man aber sagen kann, okay, also rote Patienten, akut vital gefährdete Patienten, kann man eventuell auch in einem Schockraum-Setting triagieren, während man die Fußgänger und die leicht Verletzteren vorher abschotten muss. Weil ich denke, ein Fußgänger in einem Schockraum-Setting verstopft mein Triageplatz.
Dass man die vielleicht schon umleitet, ja. Wie ist es, habt ihr jetzt speziell bei euch in dem Triage-Team auch noch eine Dokumentationskraft mit dabei? Also jetzt nicht eine Pflegekraft oder ein Arzt, sondern von der Verwaltung jemand, der einfach dann ein Protokoll führt oder so? Habt ihr sowas? Oder?
Ja, wir sind noch nicht so weit, das muss man einfach ehrlich gestehen. Man muss einfach sagen, ja, wir haben uns da Gedanken zugemacht, wir haben nur noch kein endgültiges Ergebnis, weil wir einfach unseren Sichtungsalgorithmus noch nicht nicht fest haben. Da wäre auch die Frage, ob das vielleicht übergeordnet für Kliniken zu regeln ist, nach welchem Algorithmus man denn so sichtet, damit sich auch Kliniken untereinander später mal verständigen können. Ja. Da sind wir noch nicht so weit.
Gut, was machen wir jetzt aber mit, also du hast ja vorhin gesagt, da kommen dann auch viel Fußgänger. Wir haben natürlich ja auch in einer Lage, trotz alledem noch diese Unmenge an Patienten, die wir so und so schon haben. Was machen wir mit denen in der Lage? Gehen die dann auch in das System wie die Patienten aus der Alarmlage? Oder mache ich da zwei Systeme, Alarmlage und Nicht-Alarmlage? Wie muss ich mir das vorstellen?
Also die Patienten, die schon vor Ort sind, also die Patienten, die bei uns im
Warteraum sitzen. Ja, oder vielleicht auch kommen, ne? Ja.
Die würden wir zügigst abarbeiten, wenn wir eine Lageinfo bekommen. Da muss man dann einfach sagen, okay, die Leute, die zu Fuß gehen können, die sollen bitte zu Fuß gehen. Die Leute, wo abzusehen ist, ja, die müssen wir stationär aufnehmen, die werden dann sofort auf Station geschickt.
Quasi ohne die komplette Behandlung in der Notaufnahme zu haben.
Genau, um einfach Kapazitäten zu schaffen. Ja. Aber dann muss man sagen, alles, was neu die Tür reinkommt, läuft dann über die Triage, die auch die Patienten vor Ort, also die auch durch die Rettungsdienste kommen.
Ja, letztendlich muss ja der Herzinfarkt, der da kommt, auch in die Dringlichkeit einsortiert werden mit den anderen Patienten.
Genau, das ist das einfach. Ne?
Okay, gut. Gut, wir haben also jetzt gesagt, wir brauchen die Alarmierung, wir brauchen die Ersteinschätzung, wo wir uns noch überlegen müssen, nach welchem Algorithmus. Da gibt es noch nichts Evidenzbasiertes. Da muss man erst noch gucken. Wir haben ein Triage-Team. Dann müssen wir ja wahrscheinlich auch noch Behandlungsbereiche definieren.
Genau, Patientenablage wäre so ein Stichpunkt. Da kann es sein, dass man tatsächlich Ablagen vor der Triage hat, die sich da einfach bilden.
Das ist ja sehr von der Örtlichkeit
abhängig. Genau, weil die Triage auch einfach ein Flaschenhals ist.
Ja, ja.
Wenn es sich davor staut, dann kann man es halt irgendwann nicht mehr ignorieren.
Ja, ist richtig.
Aber vom Prinzip her sollte halt die Patientenablage oder die aufnehmenden Bereiche nach der Triage angeordnet sein. Und ja, unsere Ambulanz wird diese Patienten nicht fassen können. Das heißt, man wird relativ zügig Bereiche erklären müssen, wo Patienten behandelt werden.
Also vielleicht sowas wie eine Holding Area oder
genau,
sowas.
Genau, also bei uns ist das zum Beispiel angedacht, dass wir sagen, okay, also die schwer Verletzten, die monitorbedürftigen Patienten, wenn man es mal so im Alltagsbereich hätte, die werden in die Holding übergeleitet. Einfach, da habe ich meine Monitoreinheit, da habe ich Platz. Da kann ich Material zusätzlich reinschaffen, während leicht verletztere Fußgänger, die könnte man in Polikliniken behandeln.
Ja.
So ist das angedacht.
Da muss man gucken, was man halt hat in der Klinik, um das dann entsprechend zu definieren.
Genau, auch da ist das halt wieder ganz stark von den Räumlichkeiten abhängig, wo die gerade sind. Ich kann halt auch die Schwerstverletzten nicht einmal diagonal über meinen Klinikcampus transportieren.
Ja.
Dann muss ich halt das Material dahin schaffen, wo die Patienten sind.
Und wir haben auch bei uns in der Klinik versucht, wenn der Rettungsdienst kommt, so eine Art One-Way-System zu kreieren, damit man eben dieses Gewusel hin und her nicht hat. Hältst du das auch für sinnvoll, oder?
Ja, genau.
Wenn
also,
man es machen kann.
Genau, wenn man das machen kann, dann ist das top. Man muss, denke ich, wenn man das nicht machen kann, ist es eventuell einfacher, die Patienten am RTW umzulagern und die Patienten dann mitzunehmen. Als
sich da reinlaufen zu lassen auch noch. Dann steht das
Auto
draußen.
Dann steht das
Auto
vor der Tür, dann habe ich ruckzuck meine Anfahrt verstopft. Also da ist dann die Überlegung, wie kann ich es regeln? Habe ich genug Fahrfläche, dass die RTW bis vorne durchfahren und dann zügig wieder weg können? Wenn das alles nicht geht, ist halt dann die Überlegung, lagert man zügig um, transportiert der Transportführer vom RTW zusammen mit einer Kraft aus dem Krankenhaus den Patienten zum Triageplatz und kann der Fahrer vom RTW schon das Auto schon mal 100 Meter weitersetzen, um einfach zu gucken, dass das sich halt nicht alles stapelt, ne?
Auch, denke ich, ein wichtiger Punkt, ja. Jetzt haben wir ja unterschiedliche Lagen draußen, bis hin zu, es kann ja durchaus auch mal eine Neuroinfektion zu einer Lage werden. Da brauche ich unterschiedliches Material. Also müssten wir dazu auch was definieren, denke ich, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also man sollte erstmal eine Risikoanalyse machen, um sich Gedanken dazu zu machen, was ist denn das, was mich halt trifft? Was ist das, was gerade medial in aller Munde ist? Und was ist das, was ich jeden Tag oder was mich mehr oder weniger öfter bedroht?
Ja, und was vielleicht auch am Standort des Krankenhauses außenrum irgendwie situiert ist. Sind da viele Altenheime oder ist da vielleicht eine Chemieindustrie oder sowas?
Genau.
Autobahn.
Genau, was man halt so hat. Man sollte sich da, glaube ich, nicht chirurgisch festlegen. Also man hat die Wahrscheinlichkeit, dass einfach ein Reisebus mal verunfallt, ist halt da. Die Frage ist, ist es nicht auch sehr wahrscheinlich, was du eben angesprochen hast, eine Noro, ein ausbruchsartiger
Oder ein Brand, wo du vielleicht welche hast, die stürzen und dazu noch Rauchgasintoxikation. Ne?
Genau. Also, wir haben einfach viele alte Patienten. Ja, also rein traumatisch hat man ja fast nichts mehr.
Ja, stimmt, ja. Ja, okay. Gut, also Material haben wir noch. Jetzt müssen wir vielleicht nochmal für unsere Zuhörer so ein bisschen, ich hoffe ja, dass die verstärkt aus der Notfallpflege kommen, vielleicht nochmal ein bisschen rausarbeiten, worin siehst du die Aufgabe der Notfallpflege in so einer Alarmlage? Also vielleicht auch vor dem Hintergrund, dass die Notfallpflege ja in den Notaufnahmen zu Hause ist. Unsere ärztlichen Kollegen, wir haben es ja leider noch nicht so, dass wir so Stammteams haben, die immer bleiben bei uns, sondern im ärztlichen Bereich wechselt es ja viel. Was glaubst du, ist jetzt gerade auch vor dem Hintergrund vor allen Dingen wichtig, im Alarmfall von der Notfallpflege aus zu leisten?
Ja, ich sehe die Notfallpflege da ganz deutlich in Führungsposition. Man wird am Anfang ein Ressourcenproblem bekommen, personell, materiell, räumlich, alles. Da muss einfach jemand führen, der Ahnung hat, wo das Material ist, wie die Strukturen sind, also wie die Standardstrukturen sind, um das dann auf eine Ebene zu bekommen, auf der man jetzt gerade ist.
Ja.
Und da sehe ich das einfach so, wenn man das jetzt wieder aus einer präklinischen Situation sieht, dass man sagt, ja, so Truppführung, so Staffelführung, also eine Pflegekraft der Ambulanz nimmt oder führt oder leitet 3, 4 Pflegekräfte aus dem Haus mit an, hat vielleicht auch einen Arzt mit dabei, so als Behandlungsteam, leitet dieses Team aber, weil einfach die Ressource zu wertvoll ist mit der Fachkenntnis, um sich selber ans Vigo legen und selber
an die
Behandlung selbst zu gehen. Da verpufft es einfach.
Und die dann helfen, dazukommen, kennen sich ja in dem Bereich nicht aus.
Genau.
Insofern ist das ja, das glaube ich auch, also so eine koordinierende, führende Position der Notfallpflege, genau. Ne? Auf jeden Fall. Und in der Regel kennen die ihre Alarmpläne, wissen, wo das Material ist und wie das alles, ja, okay. Das finde ich auf jeden Fall, sehe ich, glaube ich, auch so, ja. Wie ist es jetzt mit Übungen? Also Übungen, wir haben alle viel zu viel zu tun. Und jetzt sollen wir da auch noch üben. Was glaubst du, ist so wichtig? Warum ist das Üben wichtig? Oder siehst du es vielleicht auch gar nicht als wichtig, weil man das so und so nicht alles abdecken kann, was vielleicht mal auf einen zukommt?
Also Üben ist super wichtig. Das sehe ich jetzt nicht als Einzelperson so oder wir beide so, sondern das ist ja auch, kennt auch jeder aus seinem Alltag, ne? Sachen, die ich nicht einübe oder Sachen, die sich bei mir nicht durch Routine eingeprägt haben, die sind einfach schwer zu beherrschen, wenn sie spontan kommen.
Ja.
Nichtsdestotrotz ist es halt schwierig, ne? Also viele Kliniken sind finanziell angeschlagen, die Zeit fehlt, das Personal sowieso. Ich denke, dass viele Häuser oder viele Notaufnahmen auch damit gut laufen würden oder gut fahren würden, kleinere Übungen zu fahren, unterschiedliche Sachen abzuüben, die man vorher definiert, wo man sagt, okay, was möchte ich denn jetzt erreichen? Reine Alarmübung, wo ich einfach mal gucke, kriege ich meine Leute überhaupt? Dann einfach mal einen Triageplatz aufbauen, einfach mal zu sagen, okay, ich lasse jetzt einfach mal, da kann ich auch Kollegen nehmen, einfach mal 10, 12, 20 Leute durch so eine Triage durchlaufen, eine Patientenablage mal aufbauen, mal gucken, wo hakt's.
Also quasi so kleinere Einheiten mal beüben und nicht gleich eine riesen Vollübung da draus machen. So.
Genau, bei der Vollübung ist einfach, glaube ich, das Problem, man hat so ein umfangreiches Übungsszenario, dass am Ende vom Tag die Bewertung schwerfällt.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Ja.
So, dann weiß man nicht mehr, ja, am Ende des Tags haben alle noch zwei Beine und einen Kopf, das hat geklappt. Aber wo hat es jetzt wirklich gehakt und wo muss man dran drehen? Das, glaube ich, ist bei einer Übung, wo so 400 Leute mitmachen und es an allen, allen Ecken geübt wird, ist es einfach schwierig, das später auszuwerten.
Ich habe vor kurzem eine ganz interessante Sache kennengelernt, und zwar eine Übung anhand von, das sind im Prinzip laminierte Karten, die einen Patienten simulieren. Das ist quasi so ein bisschen wie ein Spiel, und das fand ich mich eigentlich, also ich will jetzt nicht sagen, dass das alles ein Spiel ist, um Gottes Willen, aber es war so spielerisch irgendwie zu üben und eben nicht mit diesem Riesenaufwand mit Verletzten darstellen und Schminkerei und so. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie das hieß, aber ich fand es sehr, sehr spannend. Also da bin ich jetzt gerade auch dran, mich da nochmal ein bisschen zu informieren.
Ja, genau, sowas ist super. Also sowas kann ich halt auch kurzfristig ansetzen. Genau. Ich kann einfach sagen, so, wir machen das jetzt mal.
Ja.
Dann wird man auch relativ schnell feststellen, ja, was für einen Materialverbrauch haben wir überhaupt? Kommen wir mit diesen Lagerhaltungen?
Ja. Oder mit den Gerätschaften?
Mit den Gerätschaften, kommen wir damit überhaupt hin?
Ja. Ja.
Wenn ein Patient, irgendwie ein Traumapatient, zwei Zugänge verbraucht, ich mehrere bekomme, aber nur 20 Zugänge habe, dann wird das alles irgendwann ziemlich knapp.
Jetzt haben wir ja ziemlich viel, ich glaube, das triggert schon ganz viel bei Zuhörern. Und ich glaube, die merken, mit was sie sich alles so beschäftigen müssen, und kriegen jetzt vielleicht ein bisschen Panik. Wo kann man sich denn da mal informieren, wenn man das möchte? Was würdest du da raten? Was hat man für Möglichkeiten jetzt als normale Pflegekraft? Wahrscheinlich sollte man sich erstmal den Alarmplan überhaupt angucken der Klinik. Aber wenn man sich jetzt darüber hinaus vielleicht informieren oder engagieren will, was hast du da einen Tipp vielleicht?
Ja, auf jeden Fall. Also vorweggenommen, wenn man einen Kurs, einen Lehrgang oder Vergleichbares in dem Bereich für sich selber sucht als Notfallpflegende, dann ist das jedenfalls so, meine Erfahrung ist ziemlich deprimierende Suche. Gibt's, also ich habe recherchiert, ich habe nichts gefunden, wo man einfach sagt, ja, also Krisenmanagement, Notfallmanage, also Massenanfälle abarbeiten in Kliniken, in so einem klinischen Setting, da gibt's nichts, ich habe nichts gefunden. Präklinisch ganz viel. Gibt es alle möglichen Zusatzausbildungen. Innerklinisch schwierig. Welche Organisationen sich damit allerdings befassen, ist zum Beispiel die GINA, die DARCAP als so Krankenhausalarmplanung. Ist es so die DARCAP, alles was so die Notfallambulanz selbst angeht. Da wäre es halt die DGINA. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hat auf der Website einiges veröffentlicht. Da muss man sich so ein bisschen was zusammenpicken. Wenn man sich da engagieren will, glaube ich, dann ist man bei diesen Fachgesellschaften der DGINA. Oder wenn man die Strukturen für die ganze Klinik bearbeiten möchte oder weiter verstehen möchte, bei der DARCAP ganz gut aufgehoben. Das wären so die Anlaufpunkte, die ich da so sehen würde.
Hat man vielleicht auch die Möglichkeit, wenn man ein Netzwerk hat, vielleicht wenn man weiß, dass in einer anderen Klinik mal geübt wird, auch mal in eine andere Klinik einfach mal als Beobachter mit in so einer Übung zu sein. Ich glaube, da kann man auch ganz schön viel mitnehmen.
Ja, also so eine Art Übungsbörse, ich denke, das ist... Ja.
Und wir beide können natürlich auf jeden Fall einladen in die AG Katastrophenmedizin in der DGINA.
Genau.
Die beschäftigt sich mit exakt all diesen Themen. Und jetzt sind wir schon ziemlich lange dabei. Ich würde einfach mal sagen, das war super interessant. Vielen Dank, lieber Lutz.
Ja, danke dir.
Und wir hoffen auf Fragen, falls irgendjemand mal was wissen möchte. Den Lutz findet man in Solingen. Und, ja, in dem Sinne wünsche ich noch einen ganz, ganz schönen Tag und bis demnächst. Tschüss.
Ciao.